Wir hören das Wort, das für die Predigt heute vorgeschlagen ist, aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus, Kapitel 5. Er schreibt: So seid nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und lebt in der Liebe, genau wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen unter euch nicht einmal genannt werden, wie es sich für Heilige geziemt. Auch keine gemeinen Worte, törichtes Geschwätz oder leichtfertige Witze, was sich nicht gehört, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemanden mit leeren Worten irreführen, denn wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Teilhaber, denn ihr wart einst Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, mit Gott leben, wie sieht denn das aus? Darüber schreibt Paulus hier. Und offensichtlich meint er nicht nur, seid nett und freundlich zu allen Menschen und lasst einander stehen mit dem, was euch wichtig geworden ist. Das würde zwar schon vieles erleichtern, aber es geht um viel mehr. Eingerahmt sind diese Verse mit den Worten Liebe und Licht. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und die Bibel sagt genauso, Gott ist Licht. Beides. Das gehört zusammen. Und wenn wir mit Gott leben wollen, dann werden wir in seiner Liebe und in seinem Licht leben. Wer also die Liebe vom Licht Gottes abkoppeln will, der gerät auf dunkle Abwege. Und da, wo die enden, sollten wir nicht ankommen. Mit Gott leben. Seid oder werdet Gottes Nachahmer, steht hier. Ganz wörtlich Gottes Nachmimer, die Gott nachmimen. Wie geht denn das? Gott nachahmen, Gott nachmimen. Nicht so, dass man sich aufbläst und selber Gott spielen will. Da wird man höchstens zum Teufel. Gott nachahmen kann auch nicht heißen, ich lege die Normen, Richtlinien und Maßstäbe für mein Leben selber fest und entscheide wie Gott, was richtig und was falsch ist, was Liebe entspricht und was nicht. Sondern seid oder werdet Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Und lebt, geht umher, bewegt euch in der Liebe. Genau wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns dahingegeben hat als Gabe und Opfer für Gott. Gott nachahmen beginnt damit, auf Jesus zu sehen. Der hat sich klein gemacht. Der hat sich hingegeben. Der hat sich aufgeopfert für uns. An Jesus sehen wir, wie Gott das Leben gemeint hat. Und an Jesus sehen wir auch, was Liebe bedeutet und was es heißt, im Licht zu leben. Jesus macht es uns vor. Heißt das nun einfach, Jesus zum Vorbild nehmen und dann versuchen, das nachzuahmen? Nein, das heißt es noch nicht. Das wird nämlich schnell zur bloßen Nachäffung. Und die scheitert garantiert, zumindest bei Jesus. Aber fragen wir doch mal ganz einfach, wie kommt es denn, dass Kinder sich oft ganz ähnlich wie ihre Eltern verhalten? Ja, manchmal bis in die Bewegungsmuster hinein, wie sie gehen, wie sie sich bewegen. Manchmal klingt sogar ihre Stimme am Telefon genauso wie die von Vater und Mutter. Wie kommt denn das? Nicht nur durch Nachahmung, sondern sie haben das von den Eltern geerbt. Sie tragen das als Kinder in sich. Und das geht ja bis hinein ins Wesen und in gewisse Eigenarten, die jeder so für sich hat. Da haben wir ganz vieles geerbt. Da kann man Vater und Mutter, manchmal auch Großvater und Großmutter wiedererkennen. Seid Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und lebt in der Liebe, genau wie auch Christus uns geliebt hat. Wer Gottes Kind ist, der hat etwas von Gott in sich, nämlich Gottes Geist. Und er lebt daraus, dass Gott ihn liebt und angenommen hat. Und so ist er im Innersten mit Gott verbunden. Und das färbt ab. Das hat Folgen. Also, wir müssen bitte nicht aus eigener Kraft uns selber zu frommen Menschen machen, vergiss es. Sondern Gottes Wesen darf und soll immer mehr durchkommen. Mit ihm leben wir. Denn etwas von ihm lebt in uns. Und das wirkt sich aus. Und dabei schotten wir bitte keinen Lebensbereich vor Gott ab. Denn in diesem Augenblick würde es in diesem Lebensbereich finster werden, dunkel. Nein, wir leben offen in Gottes Liebe und in Gottes Licht. Immer wieder empfangen wir, was Jesus am Kreuz bewirkt hat, Vergebung und Heilung. Sein Opfer ist ja Gottes Liebesbeweis, gibt keinen größeren. So empfangen wir seine Liebe und dann leben wir sie aus. Aber Gottes Liebe, das Kreuz und Gottes Wort, das gehört untrennbar zusammen. Auch das kann man nicht trennen. Und das bedeutet, Gott bestimmt, was mit ihm geht und was nicht. Und dazu schreibt Paulus einiges. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen unter euch nicht einmal genannt werden, wie es zu Menschen, die Gott gehören, passt. Unzucht? Für uns klingt dieses Wort sehr alt und verstaubt. Kaum verständlich. Im Urtext steht Porneia. Das ist schon aktueller, das verstehen wir vielleicht sogar. Das hat was mit Porno zu tun. Was heißt Porneia in der Bibel? Eigentlich ganz einfach. Porneia bezeichnet in der Bibel jeden Geschlechtsverkehr außerhalb einer legitimen Ehe, die ein Mann und eine Frau miteinander geschlossen haben. Punkt. Kaffee gehört eben in die Kaffeetasse und nicht auf die Tischdecke und auch nicht auf die Untertasse. Und nach Gottes Willen ist die Ehe zwischen Mann und Frau das passende und richtige Gefäß für den Geschlechtsverkehr. Alles andere geht aus Gottes Sicht daneben. Also dort gehört er rein und irgendwo anders hin. Von Unzucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, sagt Paulus. Ja, ist es bei uns ja auch nicht. Denn das, was die Bibel Unzucht, Porneia nennt, ist ganz normaler Alltag unter uns, auch unter uns Christen. Wir haben uns längst daran gewöhnt, das ist gar kein Thema mehr. Also reden wir auch nicht drüber. Wenn zwei sich irgendwie lieben, dann tun die sich natürlich zusammen und gehen ins Bett miteinander. Schließlich liebt man sich und Liebe ist doch etwas Gutes. Wer soll denn das kritisieren? Aber es ist Liebe ohne Licht. Es ist Liebe, die sich aus dem Licht und aus dem Willen Gottes entfernt hat. Es ist nicht mehr Gottes Liebe. Und all die vielen klugen und frommen und theologischen Begründungen für unsere purnormale Lebensweise nennt Paulus Irreführung oder Verführung mit leeren Worten. Das ist also heute überhaupt nichts Neues, wenn wir denken, wir wären da weiter. Das gab es schon immer und das war schon immer Sünde und es wird auch immer Sünde vor Gott sein. Paulus schreibt ja sogar von Gottes Zorn wegen dieser Dinge. Über den darf man ja heute auch nicht mehr sprechen. Die Bibel allerdings tut das immer wieder, sogar im Neuen Testament. Wenn jemand mathematisch ein kleines bisschen begabt ist, dann kann er Folgendes sehen und ausrechnen. Prozentual gerechnet, ist ja dünner als das Alte, ja? Also prozentual gerechnet ist im Neuen Testament öfter vom Zorn Gottes die Rede als im Alten. Unsere Vorurteile stimmen da nicht. Warum? Ein Gott, der Liebe ist und das Leben will, muss Nein sagen zu allem, was das Leben zerstört. Gottes Zorn ist sein umfassendes Nein zur Sünde. Und ein Gott der Liebe muss am Ende als Richter auftreten und das Böse endgültig überwinden und beseitigen. Gottes Zorn kann heute bedeuten, er lässt uns einfach machen. Er überlässt uns selbst und unserem Tun und den Folgen unseres Tuns. Manche werten das als Gottes Zustimmung. Aber in Wahrheit hat er sich längst abgewandt. Denn wen er lieb hat, den züchtigt er, den erzieht er und das spürt man. Gottes Zorn kann sich auch durch Folgendes bemerkbar machen. Es geht im Glauben einfach nicht mehr voran. Wir erleben Gott nicht wirklich. Wir bewegen uns nur noch in hohlen, frommen Formen, ohne die Kraft Gottes tatsächlich zu kennen und in ihr zu leben. Oder Gottes Zorn kann sich so zeigen, dass wir merken, das ist kein Segen mehr. Hier ist kein Segen mehr. Und schließlich bedeutet Gottes Zorn, wir sind auf ewig verloren. Wir sind für immer ausgeschlossen von Gottes Gegenwart. Wir haben kein Erbteil im Reich Christi und Gottes, schreibt Paulus. Wegen Unzucht, Porneia. Wir sagen vielleicht Liebe dazu, aber fehlgeleitet, ohne Licht, verdorben, beschmutzt, von mir getrennt, sagt Gott. Und wenn etwas ganz wertvoll ist, vielleicht sogar das Wertvollste, was wir als Menschen haben, und das wird verdorben, dann löst das bei Gott eben nicht nur Trauer, sondern Zorn aus. Und wenn Kirche gutheißt oder segnet, was Gott verdammt, dann ändert das an Gottes Willen überhaupt nichts. Sie macht nur mit der Sünde gemeinsame Sache, wovor Paulus ihr ausdrücklich warnt, und zieht so Gottes Gericht auch auf sich selbst. Die Freiheit haben wir. Das Ganze fängt übrigens schon vorher an. Paulus schreibt, von Unreinheit soll bei euch nicht einmal die Rede sein. Wir reden heute viel über Umweltverschmutzung. Die Erde stöhnt unter der Umweltverschmutzung, die die Natur verdirbt. Aber eigentlich ist das doch nur die Folge unserer Innenweltverschmutzung, unserer Habsucht zum Beispiel, unseres Profitstrebens. Unsere Innenwelt, unser Denken, unsere Fantasie, unsere Bestrebungen, unsere Reden, die sind mehr oder weniger verdorben, manchmal auch versaut. Und so ist es dann genauso auch die Umwelt. Wo gibt es denn noch Filme oder Fernsehprogramme, die frei von Unreinheit sind? Und doch ziehen sich selbst Christen das alles rein. Würde Jesus mit uns vor dem Bildschirm und der Leinwand sitzen? Oder würde er aufstehen und gehen? Kann man sich ja mal fragen, abends beim Fernsehen. Würde Jesus sich bei unseren Gesprächen beteiligen? Oder würde er den Raum verlassen? Können wir uns mal fragen bei unseren Mahlzeiten oder Gesprächen? Paulus schreibt: Hässliche Reden, Zoten, dummes Geschwätz und zweideutige Witze können bei euch nicht Gesprächsgegenstand sein. Damit ist jetzt nicht der Humor verboten. Aber Gottes Freude ist mit seiner Liebe und mit seinem Licht verbunden. Und was damit nicht zusammenpasst, das passt auch nicht zu Christen. Und im gleichen Atemzug nennt Paulus die Habsucht. Das steht auf der gleichen Stufe. Geiz ist geil, hieß es einmal, und genau das stimmt. Beides kommt nämlich aus derselben Sprachwurzel. Geiz, geil, Gier und Geier, die bekanntlich Totes verschlingen, das ist sprachlich ganz eng verwandt miteinander. Die eigene Lust ohne Hemmungen und Rücksicht auf Verluste befriedigen wollen oder müssen, dazu Menschen und ihre Seelen oder Körper ausnutzen und ausbeuten, nicht genug bekommen können von toten Dingen. Was sind das eigentlich für arme Kerle, die so leben und leben müssen? Was ist das für eine arme Gesellschaft, in der alles dem Kapital hinterherrennt und in der Geld alles und der Mammon Maßstab für alles ist? Was ist das für eine arme Gesellschaft? Habsucht. Menschen, die davon befallen sind, empfinden ja offensichtlich einen ständigen Mangel. Die sind nie satt. Die haben in sich so ein Loch ohne Boden, das nicht zu stopfen ist, so sehr sie auch immer wieder nachfüllen. Und so suchen sie, wo sie und wie sie immer mehr haben können. Und merken dabei gar nicht, wie sie Dinge oder auch Menschen an die Stelle Gottes gesetzt haben und somit vergöttern. Das ist Götzendienst. Und deshalb ist Habsucht Götzendienst. Götzen sind in der Bibel leere Nichts. Die können uns niemals Erfüllung geben. Das kann nur Gott. Habsüchtige sind arme Götzendiener. Und am Ende werden sie von den Götzen, die sie gefüttert haben, selber gefressen. Was setzt nun Paulus gegen das alles, was aus Gottes Liebe und was aus Gottes Licht gefallen ist? Die Danksagung. Christen sind Beschenkte. Der Dank macht uns das wieder bewusst und er drückt es aus. Der Dank setzt alles in Beziehung zu Gott, zum Ursprung. Und so kommt es ans Licht. So wird es klar. So wird es rein. Dinge, für die du Gott nicht danken kannst, sind vermutlich auch nicht von ihm. Das ist ein ganz einfacher Maßstab. Wenn du für etwas nicht danken kannst, dann schau mal genauer hin, was da los ist. Irgendwas stimmt dort nicht. Da sortiert sich schon ganz viel. Wenn du eine Beziehung zu Gott hast und merkst, ob der Dank ankommt. Dank setzt alles in Beziehung zu Gott, zum Ursprung. Und deshalb wirkt sich Danksagung immer heilsam, immer heilend und wiederherstellend aus. Wer im Dank lebt, der lebt nicht mehr im Mangel. Er ist positiv. Er braucht auch nichts Verdorbenes mehr. Wer im Dank lebt, weiß sich beschenkt. Und wer im Dank gegen Gott lebt, der weiß sich von Gott beschenkt. Er weiß, dass Gott sein größter Reichtum ist. Er weiß sich von Gott geliebt und von Gott versorgt. Und so kann er nebenbei gesagt auch auf den Menschen warten, den Gott für ihn bestimmt hat. Er muss sich nicht auf dunklen Wegen Vergnügungen und Dinge besorgen, aus Angst, sonst zu kurz zu kommen. Er hat das volle Leben, weil er in Gottes Licht und in Gottes Liebe lebt. Mit Gott leben. Das unterscheidet sich von einem Leben ohne Gott. Wer mit Gott lebt, kann und wird bestimmte Dinge nicht mitmachen. Seid nicht mitbeteiligt an dem, was die tun, die Gott nicht gehorchen, schreibt Paulus. Denn früher wart ihr Finsternis, ganz von der Dunkelheit beherrscht. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Jetzt seid ihr durch die enge Verbindung mit Jesus selbst zum Licht geworden. Lebt, führt euer Leben als Kinder des Lichts. Vielleicht merkt der eine oder die andere, einiges war oder ist bei mir tatsächlich nicht in Ordnung. Da brauche ich Vergebung oder einen Neuanfang. Das schenkt Gott gerne. Komm ans Licht, damit du wirklich in Gottes Liebe leben kannst. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Lass mich, o Herr, in allen Dingen auf deinen Willen sehen und dir mich weihen. Gib selbst das Wollen und Vollbringen. Und lass mein Herz dir ganz geheiligt sein. Nimm meinen Leib und Geist zum Opfer hin. Dein Herr ist alles, was ich hab und bin. Gib meinem Glauben Mut und Stärke und lass ihn in der Liebe tätig sein, dass man an seinen Früchten merke, er sei kein eitler Traum und falscher Schein. Erstärke mich in meiner Pilgerschaft und gebe mir zum Kampf und Siege Kraft. Ich lade ein zum Gebet. Heiliger Gott, du bist uns in Jesus ganz nahe gekommen, nicht theoretisch, sondern mit einem gelebten Leben nach deinem Willen und mit einem Opfer für die Sünden, das für alles ausreicht. Durch Jesus dürfen wir dir nahe kommen, sodass unser Leben dich und deinen Willen widerspiegelt. Danke, dass du uns unsere Schuld abnimmst und das gibst, was du hast. Mache uns bewusst und hilf uns, Vergebung zu empfangen, wo wir aus eigener Kraft und nach unserem eigenen Willen unser Leben geführt haben und führen, statt uns von dir heiligen zu lassen und deinen Willen nach deinem Wort zu tun. Bitte stelle du die Autorität deines Wortes wieder her in unseren Gemeinden, Kirchen und in unserem Land. Gib das Wirken deines Geistes, dass wir dein Wort höher achten als unser Denken oder die Maßstäbe der Welt. Schenke du Umkehr und Erneuerung. Hilf uns, durch den Glauben tief in deiner Liebe eingewurzelt und sicher in deiner Liebe als Fundament gegründet zu sein. Bitte schenke Heilung dort, wo es an Liebe mangelt, wo Beziehungen und Seelen und Herzen zerbrochen sind, wo Menschen an und mit sich selbst scheitern, zeige, was dein Werk am Kreuz bedeutet, damit aus dem Zerbruch neues Leben wachsen kann. Bevollmächtige Menschen mit den Gaben der Heilung, Ermutigung, Ermahnung und Wiederherstellung. Uns allen hilf, in deiner Liebe und in deinem Licht zu leben. Herr, führe uns zurück zu dir und stelle deine Ehre wieder her. Amen.